Ja, danke auch für die Fragen. Manche denkt man gar nicht so nach, gell? Manchmal, was man gefragt wird. Das ist halt so, und wenn man gefragt wird, muss man das erste Mal nachdenken. Dasselbe ist oft in der Beziehung mit Gott. Ich frage manchmal Leute, hast du eine Beziehung mit Gott? Da sagen sie, ja, ich weiß auch nicht genau. Man denkt gar nicht drüber nach, oft. Und das ist einfach so. Aber Denken schadet ja prinzipiell nicht. Ich ermutige auch Christen, wirklich immer zu denken, Dinge durchzudenken, auch gerade schwierige Fragen, die man bekommt, nicht nur persönliche Fragen, auch theologische Fragen, Lebensfragen. Und das Thema ist ja Pimp My Life, gell? Ich habe schon gesagt, ich weiß echt nicht genau, was das heißt, aber es heißt so viel, ein bisschen herausgefunden, Veränderung oder Verwandlung. Und im Römer Kapitel 8, Vers 29, da ist ein Vers, da möchte ich nur einen Teil vorlesen. Da lesen wir über Jesus, sagt er, oder beziehungsweise über Gott, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Das heißt, unsere Vorherbestimmung ist, so zu werden wie Jesus. Das heißt, verwandelt zu werden in das Bild vom Sohn Gottes. Das sagt die Bibel nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen. Wenn man zu einem Menschen sagt, er solle so werden wie Jesus, dann ist es einerseits sehr bedrohlich und unverständlich, andererseits aber sehr erbaulich und logisch. Ich möchte euch erklären, warum. Wenn man darüber nachdenkt, so zu werden wie Jesus, ich meine, es kommt darauf an, wie viel jemand von Jesus weiß. Der eine weiß sehr viel von den Evangelien und von seinem Leben, der andere eher wenig. Aber ich habe noch nicht viele Predigten gehört darüber, so zu werden wie Jesus. Das hat einen plausiblen Grund, weil wenn man versucht, so zu sein wie Jesus, so zu sein wie Gott, das scheint unmöglich und kann nur im Frust und Versagen enden. Man könnte genauso gut versuchen, auf den Mond zu klettern. Es geht nicht. Und wenn man darüber redet, ja, so zu sein wie Gott, ja, das ist ja unmöglich, da brauche ich gar nicht nachdenken. Jesus hat einmal zu einem ganz normalen Menschen von der Straße gesagt, in der Bergpredigt, hat er zu diesem gesagt, ihr sollt vollkommen sein. Jetzt wirst du denken, ja, wie vollkommen? Dann hat Jesus gesagt, nur so wie mein Vater im Himmel, dann bist du okay. Wenn du so bist wie mein Vater im Himmel, dann bist du okay. Da denkst du, das ist ja Wahnsinn. Ja, wer kann das? Der französische Philosoph und Theologe Blaise Pascal hat einmal gesagt, das Christentum ist befremdend. Es fordert vom Menschen, dass er sich selbst als erbärmlich, ja verächtlich erkenne, und es fordert von ihm, dass er wünschte, Gott ähnlich zu sein. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Es gibt aber auch einen erbaulichen Aspekt. Wenn man darüber nachdenkt, Pimp My Life, Veränderung, Erneuerung, so zu werden wie Jesus. Wenn einem nämlich bewusst wird, meine Berufung, meine Vorherbestimmung, der Sinn meines Lebens ist so zu werden wie der Sohn Gottes, Freunde, das ist eine noble Bestimmung. Wenn ich dazu bestimmt bin, und die Bibel sagt es, ihr seid vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein. Wenn man darüber mal nachdenkt, das ist meine Bestimmung, wow, das ist gewaltig. Alle anderen Ziele werden im Vergleich dagegen zwerghaft, zum Beispiel gesund zu sein. Ja, es ist schön, gesund zu sein. Ich schätze Gesundheit enorm. Aber nichts dagegen, so zu werden wie der Sohn Gottes. Das ist doch dutzende Mal größer. Oder erfolgreich zu sein. Es ist schön, erfolgreich zu sein. Aber im Vergleich dazu, so zu sein wie Jesus, das ist ja gar nichts. Moralisch und charakterlich in das Bild Christi verwandelt zu werden, ist tatsächlich die größte Bestimmung, die es gibt. Wisst ihr, es ist nämlich gar nicht so verständlich, dass Gott sagt, du bist vorherbestimmt, so zu werden wie ich. Das ist ja eigentlich ein Riesenvorrecht. Ich denke nur zum Beispiel, es gibt ja gewisse Länder, ich glaube, jedes Land ist so, aber gewisse Länder, die sprechen es hier aus. Schweizer und oder Griechen zum Beispiel sind sehr bekannt für ihren Nationalstolz. Jedes Land hat, glaube ich, einen Nationalstolz. Also bleiben wir mal bei den Schweizer und Griechen, die kennen wir auch. Die wollen alle, dass Ausländer zu ihnen kommen und arbeiten und helfen und tun. Aber sie werden nie einer von ihnen. Ich bin von der Ramsau, das ist ein Bergdorf. Und wir sind bekannt für unseren Stolz und unsere Eingebildetheit. Das hat viele Gründe. Österreich ist sehr katholisch, 75%. Aber mein Dorf ist fast 100% evangelisch, das ist eine Insel. Man hat oft gesagt, es gibt drei Arten von Menschen, Männer, Frauen und Ramsauer. Und da ist auch, wir leben 100% von der Gastronomie, vom Tourismus. Und Gäste sind immer willkommen. Aber wenn du dich dort niederlässt, du wirst nie ein Ramsauer. Das ist interessant. Vielleicht ist es hier ähnlich, in diesem Dorf. Keine Ahnung. Nämlich so zu werden, wie die, die da sind, das wollen wir nicht. Auch in Kirchen. Wir laden Leute ein. Wir geben kluge Ratschläge. Und doch bleibt ein Unterschied zwischen uns und denen. Immer noch reden wir. Ja, wir bezeichnen Leute. Ja, das sind die. Ja, das ist die Geschiedene. Ja, das ist der Ausländer. Ja, das ist der Homosexuelle. Ja, das ist der Ex-Sträfling. Ja, das ist der Drogi. Das ist der Gastarbeiter. Weißt du, was wir hier tun? Ja, wir geben ihnen schon Ratschläge, aber einer von uns, so richtig wären es nicht. Wisst ihr, was Gott uns anbietet? Er sagt, ihr seid bestimmt, unserem Bild gleich zu werden. Was für ein gewaltiges Vorrecht, das Gott uns da gibt, egal wer du bist. Der englische Theologe Selwyn Hughes hat geschrieben, Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollen vielmehr seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet werden. Weil dies das Hauptziel ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Das wollen wir tun. Warum ist der Mensch vorherbestimmt, Jesus ähnlich zu werden? Die Antwort ist eine ganz einfache. Weil der Mensch von Anfang an geschaffen war, Gott ähnlich zu sein. Wir lesen im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch war geschaffen, um das Ebenbild Gottes wiederzuspiegeln. Der Mensch entsprach ursprünglich charakterlich, moralisch genau Gott. Er war das Ebenbild von Gott. Übrigens, was ist die Definition von Wahrheit? Wahrheit ist das, was dem Original entspricht. Ein Beispiel. Ich habe da Wasser, habe mir jemanden draufgebracht. Danke dafür. Angenommen, ich sage, das ist genau ein Achtel Liter Wasser, ist meine Aussage. Jetzt sagt jemand von euch, sagt, wie heißt du? Der Markus sagt, Hans-Peter, Österreicher, du hast keine Ahnung. Das ist ein Viertel Liter. Ich sage, das ist ein Achtel Liter. Er sagt, Viertel Liter. Ich sage, Achtel Liter, Viertel Liter. Wie können wir jetzt rausfinden, wer von uns beiden die Wahrheit sagt? Genau genommen, wenn wir ganz genau wären, müssen wir an die Europäische Eichstelle für Maße und Gewichte fahren. Ich glaube, in der Nähe von Paris. Keine Ahnung, aber ich habe mal gehört, dass es so ist, weiß nicht genau. Wir fahren dahin und dort steht das Originalgefäß von einem Achtel Liter, von einem Viertel Liter, halben Liter und Liter und so weiter. dann schütten wir dieses Wasser in das Originalgefäß von einem Achtel und einem Viertel Liter. Und wenn dieses Wasser, der Inhalt, genau mit dem Originalgefäß von einem Achtel Liter Wasser übereinstimmt, dann habe ich die Wahrheit gesagt. Weil das genau dem Original entspricht. Wenn es ein Viertel ist, dann hat er die Wahrheit gesagt. Das heißt, die Wahrheit ist immer das, was dem Original entspricht. Übrigens, was bedeutet es, wenn Jesus über sich selbst sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Er sagt damit einfach, ich entspreche haargenau dem Original. Darum sagt Jesus, wenn du mich ansiehst, dann siehst du den Vater. Weil ich bin haargenau wie mein Vater. Ich bin die Wahrheit. Ich bin 100% das Abbild vom Original. Übrigens nur nebenbei, warum ist Morden falsch? Nicht, weil es so in der Bibel steht, obwohl es da steht. Morden ist deshalb falsch, es entspricht nicht dem Original. Gott ist kein Mörder. Warum ist Stehlen falsch? Ganz einfach, weil Gott kein Dieb ist. Warum ist Ehebruch falsch? Ganz einfach, weil Gott immer treu ist. Warum ist Geiz falsch? Ganz einfach, weil Gott großzügig ist. Warum ist Lügen falsch? Weil Gott immer die Wahrheit spricht. Alles, was nicht dem Original entspricht, ist die Unwahrheit und deshalb falsch. Alles, was dem Original entspricht, ist die Wahrheit und deshalb richtig. Und der Mensch ist von Anfang an dazu geschaffen, das Original wiederzuspiegeln. Er war geschaffen im Ebenbild Gottes. Er schuf den Menschen nach seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn. Er war geschaffen, so zu sein wie Jesus. Jetzt verstehen wir, wenn Jesus zu den Menschen sagte, ihr sollt vollkommen sein. Ja, wie? Ja, so wie der Vater im Himmel. Warum? Weil so wart ihr geschaffen von Anfang an. Weil Vollkommenheit heißt, dem Original genau zu entsprechen. Das ist Wahrheit oder Vollkommenheit. Wenn der Mensch von Gott so geschaffen war, dass er sein Ebenbild widerspiegelt, jetzt ist die Frage, warum sind wir dann nicht so wie Gott? Warum stehlen wir? Warum lügen wir? Warum sind wir geizig? Und so weiter. Warum sieht man so wenig vom Charakter Gottes in dieser Welt? Und die Antwort? Weil der Gegenspieler, in der Bibel heißt er Satan, hat 49 Namen, ganz verschiedene, hat den Menschen von Gott weggeködert. Satan sagte ungefähr so, das lesen wir in den ersten Kapiteln. Er sagte zu Adam und Eva, er sagte, du Adam und Eva, ihr seid doch kluge Köpfe. Ihr müsst nicht abhängig bleiben von diesem Gott. Ihr könnt euch die Welt selbst gestalten. Ihr seid frei. Ihr braucht Gott nicht als euren Vater. Ihr seid erwachsene Menschen, ihr könnt selbst bestimmen, was gut und böse ist. Das war der Baum der Erkenntnis von gut und böse. Ihr braucht nicht Gott, der euch sagt, was gut und böse ist. Das könnt ihr selbst entscheiden. Ihr selbst seid das Original. Das war die Lüge. Und diese Lüge, diese Stimme ist bis heute dieselbe geblieben. Darum haben wir Sprichwörter wie, selbst ist der Mann. Du kannst dich selbst verwirklichen. Du bist das Original. Der Mensch ist das Zentrum. Und das ist von Anfang an immer dieselbe Lüge gewesen. Und so lebt der Mensch ohne Gott, als wäre er nur sich selbst verantwortlich. Seht ihr, die meisten Sünder sind ja nette Menschen. Aber sie leben ohne Gott. Sie selbst sind das Original, zumindest denken sie. Das ist die Schuld. Nicht, weil wir nicht nett wären, nicht, weil wir nicht lieb sein könnten. Ich kenne viele Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Das sind nette Menschen. Aber sie treten Gott mit den Füßen. Das interessiert sie nicht. Sie sind das Original. Und seit dem Sündenfall ist das eben so, dass wir von Selbstsucht geprägt sind. Weil wir das Original geworden sind. Und darum ist der Mensch auch verwirrt über seine Identität. Wenn du Menschen fragst, wer bist du, dann sagt er, ich bin die Karin. Sag ich, na, das ist dein Name. Wer bist du? Ja, ich bin, was weiß ich, Automechaniker. Nein, das ist dein Beruf. Wer bist du? Ja, ich bin Österreicher. Nein, das ist deine Nationalität. Wer bist du? Wer bist du? Das ist die Frage. Wir sind verwirrt darüber. Manchmal fragen mich Menschen, sagen Hans-Peter, sag mir einen Grund, warum ich Christ werden sollte. Ich habe ein paar liebe Freunde, die sind ehrlich, die sagen das wenigstens so. Da sagt er, du, ich bin gesund, ich bin sportlich, ich bin erfolgreich, ich habe eine liebe Frau, ich habe gesunde Kinder. Im Prinzip mehr oder weniger habe ich ein recht glückliches Leben. Und was ich kenne, Christen, die nennen sich zumindest Christen, die sind eigentlich nicht sehr erfolgreich verglichen mit mir. Die sind eigentlich oft krank oder sogar immer krank, chronische Krankheit. Und sie haben eine Scheidung hinter sich. Also wozu soll ich Christ werden? Was antwortest du an Menschen? Ich sage ihm, du hast recht. Weil wenn du Vergleichen anfängst, dann hast du besser wie der objektiv. Aber du findest immer jemanden, der es besser oder schlechter hat als du. Das ist ja keine Kunst. Und dieses Leben ist nicht fair. Das bin ich auch schon drauf gekommen. Ich muss euch ehrlich sagen, oft frage ich mich, warum Menschen so unterschiedliche Voraussetzungen für ein gesundes Leben haben, beziehungsweise für ein krankes. Warum es so ungerecht verteilt ist, ich verstehe das nicht. Aber ich werde so einen Menschen fragen, ob er weiß, wozu er lebt. Wozu lebst du? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Für wen lebst du? Dr. Viktor Frankl, den zitiere ich oft und gerne. Er ist gestorben vor vielen Jahren, 10 Jahre oder was. Und er hat ein Buch geschrieben, millionenfach verkauft, Der Mensch auf der Suche nach dem Sinn. Und er hat gesagt, unsere moderne materialistische Welt bietet uns zwar alle Lebensmittel, alle Mittel zum Leben, aber sie bietet keinen Sinn. Und Freunde, das ist die Not der heutigen, speziell der jungen Generation. Ich habe nie Armut erlebt. Ja, meine Eltern hatten wenige, wir hatten immer genug zu essen. Junge Menschen heute haben mehr Mittel zur Verfügung als wahrscheinlich je zuvor in der Masse. Aber sie wissen nicht, wozu. Wozu das Ganze? Und der moderne Mensch ist wahnsinnig beschäftigt, aber er weiß nicht mehr genau wofür. Und das ist die eigentliche Not. Und das ist der Grund, wozu Christus kam, um uns wieder zurückzuführen zur eigentlichen Bestimmung, so zu sein wie Gott, Gott ähnlich zu sein, aber abhängig von ihm, nicht selbstständig, sondern in Abhängigkeit zum lebendigen Gott. Und erst wenn man Gott entdeckt, entdeckt man sich selbst. Erst wenn ich weiß, wer Gott ist, weiß ich, wozu ich hier bin. Und das ist das Geheimnis. Und genau das hat ja Jesus uns vorgelebt. Übrigens, das hat mir sehr geholfen als junger Christ. Jesus Christus war kein Supermensch. Er war nur Mensch. Er war ein normaler Mensch. Er war kein Übermensch. Aber er war ein Mensch im Ebenbild Gottes. Jesus war auch nicht gefühllos diesem Leben gegenüber. Er hat als Mensch hier gelebt, obwohl er Gott war. Jesus verspürte Durst und er bat um Wasser. Jesus war müde und sagte Nein zu Leuten. Jesus empfand Zorn und hat ein paar Geschäftsleute aus dem Tempel geworfen. Jesus fühlte sich einsam und bat seine engsten Freunde, für ihn zu beten. All die Empfindungen, die wir durchmachen, hat Jesus auch durchgemacht. Aber, und das ist der Punkt, hinter jedem dieser Motive stand ein primäres Motiv, das heißt, in erster Linie wollte Jesus seinem Vater gefallen, weil er seinen Vater über alles liebte. Er wollte immer den Willen seines Vaters tun, über all die anderen Dinge hinweg. Diese Leidenschaft war größer als alles andere, was er erlebte. Und darum sagte Gott der Vater in einer Stimme vom Himmel durch den Heiligen Geist: Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, und auf ihn hört. Jetzt ist die Frage: Wie können wir es erreichen, Jesus ähnlich zu werden? Und die erste Antwort ist: Nie aus eigener Kraft. Wir brauchen das Leben Jesu, um ihm ähnlich zu sein. Ich lese euch eine meiner Lieblingsverse vor, im Kolosser Kapitel 1, Vers 26 bis 29, könnt ihr dann nachlesen. Da steht: Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte hinweg ein Geheimnis. Jetzt aber ist es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Und das ist das Geheimnis. Ich liebe Geheimnisse. Und hier kommt das Geheimnis: Christus lebt in euch. Und darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Für dieses Ziel, er hatte ein Ziel, setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Es ist Christus in dem Menschen, der die Kraft ist, Christus ähnlich zu sein. Mit dieser Kraft Christi rechnet weder der Physiker, noch der Mediziner, noch der Psychologe. Aber dem Gläubigen steht diese Kraft zur Verfügung. Es ist Christus in uns, ist der sogenannte geheime Motor in unserem Leben. Und jetzt verstehen wir, warum Paulus, und diese Studie fasziniert mich, 196 Mal sagt Paulus: Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Ein deutscher Theologe, Adolf Teichmann, hat seine Habilitationsschrift über diese Klausel geschrieben: In Christo. 196 Mal, ich habe jede zu Hause. Ist faszinierend. Jetzt die Frage: Wie sieht das praktisch aus? Hören wir auf mit Thesen oder Fakten, auch wenn sie in der Bibel sind. Wie sieht das aus? Ja, aber eine Notiz, aber es war vor ein paar Jahren. Im Sommer hatten wir immer eine Kletterwoche. Jemand von euch hat schon teilgenommen, oder? Da haben wir ein paar Bergführer, wir gehen klettern. Und vor ein paar Jahren, ich habe da auch eine Gruppe, und da gehst halt jeden Tag klettern mit den Gästen, 6 bis 8 Teilnehmer meistens in einer Gruppe. Und ich hatte diesen Sommer kaum Zeit zu klettern. Und dann die Woche ist in mir wieder so richtig die Freude, der Hunger aufgekommen: Ich möchte wieder mehr klettern. Schwierige Wände erklimmen, große Touren machen. Und dann habe ich mir gedacht: Ah, das möchte ich wieder, unbedingt, so wie früher. Und dann habe ich auf meinen Terminkalender geschaut. Ich sagte: Das schaut schlecht aus. Ich bringe nicht mal eine Woche daraus, so wie es jetzt geplant ist. Und ich habe gesehen, es bleibt nie genug Zeit zum wöchentlichen Trainieren, damit ich diese Routen überhaupt machen kann. Und dann hat es begonnen, so zu den Gedanken zu drehen: Das habe ich eigentlich nicht verdient, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr klettern, ich muss nur noch reden, das gefreut mir jetzt auch nicht mehr, ich möchte da mal was anderes tun und so weiter. Dann haben wir gedacht: Eigentlich steht es mir doch zu, ich bin jetzt in die Berge geboren, ist mein Beruf, ich möchte eigentlich wieder klettern. Und ich bin unzufrieden gewesen, ganz ehrlich gesagt. Und ich gehe fast jeden Tag mal mit Jesus spazieren, das habe ich mir so angewohnt. Und manchmal stellt Gott mir eine Frage. Ich habe noch nie Stimme vom Himmel gehört, aber es ist ein Gedanke, der in mir ganz klar spricht. Und da ist so die Frage gewesen, wo Gott gesagt hat: Hans-Peter, bist du bereit, Jesus ähnlich zu werden? Und Freunde, das ist eine schwierige Frage. Nicht hypothetisch, sondern praktisch. Und ich habe überlegt und um eine Antwort gerungen. Ich wusste, was ich will. Wisst ihr, was ich will? Ich, Hans-Peter Reuer, ich möchte gern angesehen sein. Ich möchte sportlich sein. Ich möchte einen guten Ruf genießen. Ich möchte gesund sein. Ich möchte in Bergführerkreisen hoch dastehen und so weiter. All die Dinge, die jeder von uns in seine Kreise gerne hat und tut. Und als ich so dachte, erinnerte Gott mich an eine Stelle im Jesaja 53, da spricht es über Jesus, über den Messias. Und wisst ihr, was wir über Jesus lesen? Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Und dann kam die Frage wieder, Hans-Peter, möchtest du so sein wie Jesus? Das ist eine harte Frage, die geht an die Substanz. Ich wusste aber, während ich um eine Antwort gerungen habe, wurde mir eine Sache voll bewusst. Und das soll auch dir bewusst werden. Wenn ich nicht so werden will wie Jesus, dann bleibt mir nur ein anderer Weg. Der Weg des Egoismus und der Selbstgefälligkeit. Wenn ich aber bereit bin, mein altes Leben zu kreuzigen, und das neue Leben von Jesus empfange, dann kommt Leben in mir auf. Und so habe ich ihm bekannt, Herr, ein selbstgefälliges Leben, na, das will ich nicht. Ein rein egoistisches Leben, na, das will ich auch nicht. Ich will leben. Und ich habe ihm gesagt, Herr, ich will so sein wie du, was immer es beinhaltet. Ich möchte, dass Menschen dich erkennen, in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln. Mach mich dir ähnlich. Sieh dir, die Frage ist gar nicht so sehr, können wir Jesus ähnlich werden? Denn das ist sowieso nicht an uns. Die Frage ist, wollen wir überhaupt Jesus ähnlich werden? Wenn ja, dann dürfen wir vertrauen, dass Christus durch seine Gegenwart in unserem Leben das bewirkt, was wir nicht kennen. Und da möchte ich einen fatalen Denkfehler aufdecken. Den hatte ich, vielleicht habt ihr den nicht, Gott sei Dank, aber vielleicht hat es jemand von euch auch. Ich bin Christ geworden, als ich 15 Jahre alt war. Für 10 Jahre meines Christenlebens habe ich diese Wahrheit nicht erkannt. Wisst ihr, wie ich gelebt habe als Christ oder versucht habe? Ich habe versucht, Gott aus eigener Kraft zu gefallen, ein guter Christ zu sein. Ich wollte Gott dienen von ganzem Herzen, ganzer Seele und so weiter. Und ich habe festgestellt, ich schaffe es nicht. Das Christleben ist nicht für mich gemacht, es ist mir zu schwer. So zu sein wie Jesus wurde für mich mehr und mehr eine Illusion. Allein schon, was ich denke, das kannst du ja vergessen, das hat ja mit Jesus nichts zu tun. Und es ging so weit, als ich 18 Jahre alt war, habe ich den Stecker gezogen, habe gesagt, das Christleben ist nicht für mich, ich schaffe das sowieso nie. Übrigens, falls es 18, 90 Jahre gibt hier, die sagen, ja, ich bin zwar aufgewachsen und so, aber Christus interessiert mich nicht, ich schaffe das nicht. Ich weiß genau, wie es dir geht. Und ich habe mich für Jahre zurückgezogen von der christlichen Szene. Ich war müde von diesem Christsein, versuchen Christ zu sein. Als ich 23 Jahre alt war, habe ich einen Satz gehört von Major Ian Thomas, das war der Gründer der Fackelträger, ist inzwischen gestorben. Aber dieser Satz hat mein Leben, ich kann sagen, geändert. Das war der Anfang. Er hat gesagt, Christsein ist nicht leicht. Da habe ich gedacht, ja, da hast recht. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Er hat gesagt, Christsein ist unmöglich. Und dieser Satz hat mir Hoffnung gegeben. Zu erkennen, ich kann nicht Christ sein, denn das war meine Erfahrung. Ich schaffe es nie. Dieser Satz hat mich so provoziert, aber er hat mir Hoffnung gegeben. Und der Major hat dann noch zitiert aus Galater 2,20, wo Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sagte Paulus, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht mehr ich, der lebt, Christus lebt in mir. Es ist seine Kraft. Und nach vielen Fragen hat es sich in meinem Leben wie ein Puzzle zusammengefunden und ich erkannte an einem entscheidenden Punkt, und das ist so wichtig, wenn Jesus mich auffordert, ihm ähnlich zu werden, seinem Beispiel zu folgen, dann muss er mir auch dieselbe Kraftquelle zur Verfügung geben, die er hatte. Und wisst ihr, was Jesus im Johannesevangelium 8-mal sagt, er das? Der Sohn kann nichts von sich selbst. Nichts. Wie viel ist nichts? Extrem wenig. Er hat gesagt, alles, was ich tue, was der Vater redet, das rede ich. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Es ist alles mein Vater, der es in mir bewirkt. Nicht ich aus eigener Kraft. Wenn Jesus mich auffordert, ihm nachzufolgen, dann muss er mir ebenfalls dieselben Ressourcen zur Verfügung stellen, die er hatte. Und genau das tut er. Wenn er das nicht tun würde, dann wäre er ein Menschenverachter. Dann würde er sich nur lustig machen über uns. Wenn er sagen würde, ich tue nichts aus mir, mein Vater, der in mir lebt, der tut seine Werke und ihr armen Schlucker von der Straße versucht jetzt genauso zu sein wie ich aus eigener Kraft. Freunde, das wäre eine tiefe Gemeinheit. Es ist ungefähr so, ich verwende das Beispiel öfter, aber wo ich wohne, wir haben relativ viel Schnee. Unsere Skigebiete sind schon offen seit 2 Wochen, heute ist extrem früh. Und wir haben manchmal im Winter echt im Garten draußen 1,5 Meter oder mehr Schnee. Und wir haben eine Frühstückspension. Das macht meine Frau. Da wird ja nicht langweilig. Und da müssen wir aber den Parkplatz räumen. Das ist aber mein Job. Da so Schneeschaufeln im Winter immer. Manchmal ist es ganz lustig. Manchmal gehst du dann schon auf die Nerven, wenn es jeden Tag ist. Aber ich habe einen großen Parkplatz. Ist zu viel mit der Hand, schaffe ich es nicht. Aber ich habe einen Schwager, der hat einen Traktor. Wenn es eine Frau heiratet, schau ich mir, dass eine Bauerstochter ist. Da ist ein Traktor auch dabei. Und da hole ich mir den Traktor von meinem Schwiegervater oder Schwager. Das ist ein großer Traktor, so 100 PS, Riesengerät. Und in einer halben Stunde habe ich den ganzen Parkplatz geräumt, kein Problem. Und dann sage ich zum Lukas, der Lukas, der ist jetzt ja 18 Jahre schon, der ist viel größer als ich. So, Lukas, schau mir genau zu, weil ich bin jetzt 3 Wochen weg, bin auf Reisedienst. Du bist verantwortlich, dass der Parkplatz geräumt ist. Schau mal zu, wie ich es mache. Und mit diesem Traktor, halbe Stunde, räume ich alles picobello, super, alles frei. Danach gebe ich den Traktor wieder zurück an meinen Schwager und dann nehme ich so eine kleine Holzschaufel, drücke sie den Lukas in die Hand und sage, Lukas, du siehst, wie der Parkplatz geräumt ist und ich erwarte von dir die nächsten 3 Wochen, dass du ihn genauso räumst. Du bist verantwortlich, dass er immer genauso aussieht und wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du den Parkplatz genauso räumen, wie er jetzt aussieht. Und gebe ihm eine kleine Holzschaufel. Nach diesen eindringlichen Worten gebe ich ihm noch einen Kuss, verabschiede mich von ihm und hinterlasse ihm die Schaufel. Der Lukas, weil er mich liebt, bemüht sich jeden Tag unter Blut und Schweiß, den Parkplatz freizuhalten, aber jeden Tag ist er ganz frustriert, weil er schafft es nicht. Wisst ihr was? Wenn ich das vom Lukas erwarten würde, das wäre eine riesengroße Gemeinheit. Denn wenn ich von ihm erwarte, dass er dasselbe tut, was ich getan habe, dann muss ich ihm auch dieselben Ressourcen zur Verfügung stellen, die ich hatte. Sonst wäre es eine Gemeinheit. Und seht ihr, nicht wenige Christen befinden sich genau in der Lage wie der Lukas mit der Holzschaufel. Sie lieben ihren Herrn, sie sind dankbar, dass er sie erlöst hat. Und jetzt versuchen sie mit der Holzschaufel aus eigener Kraft Christ zu sein. Und jeden Tag kommen sie wieder reumütig und sagen, Herr, ich habe schon wieder nicht geschafft. Aber das ist ja ein fataler Denkfehler. Du musst es, du kannst es nicht schaffen. Christsein ist nicht einfach, es ist auch nicht schwer, es ist unmöglich. Nur Christus kann Christ sein. Und es ist mir ein Rätsel, wie ich jemals glauben konnte, aus eigener Kraft das tun zu müssen, was Jesus aus der Kraft seines Vaters getan hat. Und darum hat das mein Christenleben so revolutioniert, als ich erkannte, es ist Christus in mir, der die Kraft ist zu leben, nicht ich für ihn. Und darum sagt Jesus im Johannes 15, einer der bekanntesten Verse: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Diesen Vers kenne ich seit meiner Konfirmation auswendig. Die Wahrheit dieses Verses habe ich erst viel später kennengelernt. Nun, Frage, wie erlebe ich diese Christusähnlichkeit? Das ist die Frage, wie ergeht es mir da? Du möchtest gerne ein Bild machen von mir, gell? Ich möchte euch sagen, wie ich das erlebe. Und zwar, ich muss ehrlich zugeben, ich erlebe die Christusähnlichkeit nicht in einem erhobenen Gefühl oder in einer irgendwie mystischen Geistlichkeit oder einer außergewöhnlichen Fähigkeit. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich die Frucht des Geistes in meinem Leben nicht so überreich erfahre, wie ich oft möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist oft bewusst, wie sehr ich Liebe mangle, wie wenig Geduld ich habe, dass ich zu wenig Freude habe, zu wenig freundlich war. Ich habe noch nie einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, du, heute habe ich so viel geliebt, das ist nicht mehr normal, ich muss zurückstecken. Ist mir noch nie passiert. Ich habe mir noch nie Kopfschmerzen darüber gemacht, dass ich zu geduldig wäre. Aber noch nie, dass ich zu viel Freude in Christus hätte. Auch noch nie. Aber wisst ihr, was interessant ist? Andere Menschen, und das kommt immer wieder vor, kommen auf mich zu und sagen, Hans-Peter, möchte mich bedanken für deine Freundlichkeit. Ich denke, boah, allerhand. One word is. Sie kommen und sagen, ich bin so froh über deine Geduld, die du mit mir hattest. Ich denke, oh, Hilfe. Wisst ihr, was spannend ist? Ich selbst sehe es nie, aber andere Menschen entdecken es. Und das ist eine schöne Wahrheit. Einer hat mal zu mir gesagt, ein schottischer Prediger, der mich gut kannte, hat gesagt, ich hoffe, du erfährst nie, dass du geistlich bist. Du erlebst nie, dass du geistlich bist, denn sonst wirst du stolz. Und das ist auch völlig okay, wenn wir es nicht selbst erfahren. Denn wisst ihr, Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Die meisten von uns sind ja keine Weinbauern. Bei euch sind auch keine Weinberge, nehme ich an. Gell? Aber nehmen wir einen Baumstamm. Ich bin der Baumstamm, sagt Jesus, ihr seid die Äste. Das ist uns etwas näher vielleicht. Und der Ast, der in mir bleibt und ich mein Saft in ihm, der Ast bringt Frucht. Ob das Äpfel oder sonst was, ist ja egal. Das heißt, der Ast ist in erster Linie damit beschäftigt, am Baum zu bleiben. Das ist wichtig. Mit dem Baumstamm in Verbindung zu bleiben. Denn solange der Ast mit dem Baumstamm in Verbindung bleibt, so lange kann der Saft des Baumes durchdringen und Frucht erzeugen. Es wäre ein fataler Fehler, wenn der Ast anfängt, auf die Früchte zu schauen und auf die Verbindung mit dem Baum vergisst. Er muss sich auf den Baum konzentrieren, dann entsteht die Frucht. Und wisst ihr, was Jesus mit anderen Worten hier sagt? Er sagt, ihr meine Kinder, schaut nur auf mich. Ich bin der Weinstock, der Baum. Ihr seid die Reben, die Äste. Bleibt in mir, so wie mein Saft, ich in euch bleibe und dann wird Frucht entstehen. Aber schaut nicht auf die Frucht, schaut auf mich. Denn ich bin der Weinstock. Also wie erlebe ich als Ast dieses Leben in Christus? Das kann ich ehrlich sagen, ich erlebe einen inneren Frieden, auch in Anfechtung und schweren Zeiten. Ich erlebe eine Gelassenheit, auch in der Hektik des Alltags. Ich erlebe eine Geborgenheit, auch wenn ich angefochten bin. Ich behalte meinen Glauben schon über 30 Jahre, auch inmitten meiner größten Zweifel. Und ich habe Hoffnung, auch wenn die Welt manchmal hoffnungslos erscheint. Und das ist Christusähnlichkeit. Und übrigens noch ein letztes. Christusähnlichkeit ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. In 2. Korinther 3,18 lesen wir, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Da steht nicht, wir sind einmal verwandelt worden. Da steht auch nicht, wir werden einmal verwandelt werden, wenn wir im Himmel sind oder sonst was, sondern wir werden verwandelt. Das ist ein Prozess, in dem wir stehen und in dem stehen wir, bis wir den Herrn sehen. In diesem Prozess, Christus ähnlich zu werden, das Original wiederzuspiegeln. Und das ist so spannend und darum bin ich gerne Christ. Ich möchte euch einladen, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid und wo ihr steht. Ich kenne nur ein paar wenige von euch. Aber ich möchte euch einladen zu einem solchen Leben in Christus. Und wenn Gott zu deinem Herz gesprochen hat, vielleicht heute Nachmittag, dann möchte ich dich ermutigen, antworte ihm. Vielleicht sagt ein oder andere von euch, ja, Hans-Peter, das ergibt ja Sinn, was du sagst, aber ich bin noch nicht so weit. Dann möchte ich dir versichern, er ist so weit. Er wartet auf dich. Er wartet jeden Tag, dass du wieder in diese Beziehung kommst, wo er in dir wohnen kann. Und wir werden dann noch ein Lied singen gemeinsam. Aber wenn du das tun willst, hab den Mut, komm heraus zum Kreuz. Ich selber werde dastehen, vielleicht ein paar andere, die hier vom Ort sind. Und komm da raus und mach dein Leben fest und sag, Herr, dieses Leben will ich. Ich möchte, dass du in mir lebst. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich will ein Leben mit dir. Ich will dir ähnlich werden. Und wenn man das Lied, während des Liedes, hab den Mut, egal was die anderen über dich denken, schau nicht darauf, das ist nicht so wichtig. Komm einfach raus und sag ja zu ihm. Es ist nur ein Danke sagen. Danke, Herr, komm in mein Leben. Sei du, was ich nicht sein kann. So werden wir noch das Lied singen. Vielleicht stehen wir auf miteinander. Singen wir das Lied gemeinsam. Und nach dem Lied werde ich noch gemeinsam ein Gebet sprechen.
Welch ein Freund bist du, oh, welch ein Freund bist du, oh, welch ein Freund bist du, Jesus. Oh, welch ein Freund bist du, oh, welch ein Freund bist du, oh, welch ein Freund bist du.
möchte noch beten. Für jeden, der was sagt, ich möchte ein Leben mit Jesus beginnen, möchte ich gemeinsam beten jetzt. Und wir haben da auch so Nägel, die sind dazu da, dass man sie mitnimmt. Wenn du gesagt hast, ich möchte einen Neubeginn machen, einen Erstbeginn mit Jesus, schlage ihn irgendwo ein als Erinnerung, ich habe einen Anfang gemacht. Und darfst gerne mit mir beten. Lieber himmlischer Vater, ich komme zu dir in Dankbarkeit, dass du mich erschaffen hast. Danke für das Geschenk des Lebens. Danke, Herr, dass du mich aber nicht nur für dieses Leben, für die paar Jahre gemacht hast, sondern für die Ewigkeit. Du hast die Ewigkeit in unser Herz gelegt und dafür danke ich dir. So möchte ich heute zu dir kommen und dich empfangen als meinen Freund, meinen Herrn, meinen Retter, meinen Liebhaber, meinen ewigen Gott. Herr, ich möchte dich bitten, dass du in mir dich ähnlich machst, dass Menschen ein Stück von dir entdecken können, nicht weil ich so gut wäre oder besser wäre als andere, sondern weil du in mir lebst. Und so lade ich dich ein, mein Herr zu sein. Mein Leben, mein Denken, mein Reden, mein Handeln, immer mehr zu bestimmen, mich zu verwandeln von einer Herrlichkeit in die andere. Danke, Herr, dass du uns in diesen Prozess hineinstellst, gemeinsam mit dir, wo wir deine Liebe, deine Freude, deine Freundlichkeit, deine Geduld kennenlernen dürfen und weitergeben dürfen. Herr, komm du in mein Leben, hier und jetzt, und sei mein Herr. Und das bete ich, und ich danke dir, dass du mich erhörst, weil du bist ein lebendiger Gott. Danke für diese Zeit, für dein Wort. Segne du mich, Herr, und mache mich zum Segen für viele andere Menschen. Amen.